Ja, das war ein sehr passender Einstieg in unser letztes Thema. Und wir wollen dazu das letzte Kapitel von Malachi aufschlagen. Und ich werde mich bemühen, etwas schneller zu sprechen, damit ich mit der Zeit hinkomme. Also stellt eure Ohren entsprechend ein. Ich lese aber schon ab Vers 17 von Kapitel 2, denn der gehört eigentlich zu Kapitel 3. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht, womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn und an ihnen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen, das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, sodass sie Opfergaben dem Herrn darbringen werden in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters und wie in den Tagen der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, Falschschwörenden, gegen die, welche den Tagelöhner im Lohn, die Witwe und die Waise bedrücken und das Recht des Fremdlings beugen und nicht mich fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet vernichtet werden. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen, habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Und ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten, in dem Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, doch beraubt ihr mich, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf der Speise in meinem Hause sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe, und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. So, da kommt jetzt noch ein Abschnitt. Ich lese jetzt nur die letzten 2, 3 Verse noch vor. Vers 22, gedenke des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welches ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er, Elia, wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf das ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Ja, das Thema ist, prüft mich doch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde. Das ist das Hauptthema des Vortrags, aber ich möchte doch vorher noch einen Überblick geben über dieses Kapitel 3 in Malachi, weil das ja auch sehr interessant ist und auch wichtig ist und möchte nicht nur den einen Vers herauspicken, so sehr mich das auch reizt, da mehr drüber zu sagen. Aber wir haben so viele verschiedene schöne und wichtige Themen in diesem Kapitel, die man jetzt natürlich nicht ausloten kann, aber vielleicht ganz kurz anreißen kann. Zunächst einmal, ich habe mit Kapitel 2, 17 begonnen. Und das macht deutlich, dass die Verseinteilung der Bibel nicht inspiriert ist, das wisst ihr alle. Das war früher ein zusammenhängender Text und erst, ich weiß nicht genau, Siegfried im Mittelalter, ist die Verseinteilung da gemacht worden, aus guten Gründen natürlich, damit man im Hauskreis oder wo immer man sich verständigen kann, welche Stelle man wo liest und man nicht endlos blättert. Und oft ist es ja auch eine hilfreiche Einteilung, die uns den Sinn so ein bisschen ordnet eines Kapitels oder die Geschichten sortiert, so dass man sich gut zurechtfindet. Manchmal aber haben die aus irgendeinem Grund eine Einteilung, die man nicht nachvollziehen kann, und das scheint mir hier auch so zu sein. Denn diese ermüdenden Fragen, die beginnen ja in Kapitel 2, Vers 17 und werden in Kapitel 3 beantwortet. Und zwar die Fragen, worin sollen wir umkehren? Dann, worin haben wir dich beraubt? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Womit haben wir ihn ermüdet und wo ist der Gott des Gerichts? Die beiden Fragen werden dann in Kapitel 3 am Anfang beendet. Ebert hat eben uns, glaube ich, 10 Fragen vorgestellt. War es richtig, 10? Ich habe nur 8 gefunden. Du hast genauer gelesen. Auf jeden Fall von diesen frechen Fragen werden jetzt von Kapitel 2, Vers 17 bis 3, 14 genau 5 dieser frechen Fragen aufgegriffen und beantwortet. Also gerade dieses letzte Kapitel geht auf diese Reaktionen des Volkes ein, wie uns das der Andreas so schön demonstriert hat. Und wir haben auch gehört, dass diese frechen Fragen rhetorische Fragen sind, heuchlerische Fragen aus Ausdruck ihrer Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit. Aber diese Fragen machen deutlich, was in ihren Herzen war, decken ihr Inneres auf, ihre Herzenshaltung. Wahrscheinlich haben sie das nie laut nach außen hin geäußert, worin hat Gott uns geliebt oder wohin sollen wir umkehren und so weiter. Aber das war in ihren Herzen und das wird hier deutlich. Und mit diesen rhetorischen Fragen, mit diesen Reaktionen macht man ja deutlich, dass man im Grunde das Anliegen Gottes überhaupt nicht aufnehmen will. Man möchte es entschärfen, man möchte es relativieren, man winkt irgendwie ab, man möchte ausweichen. Und diese Reaktion kennen wir ja in unserem Leben, denn ich denke, viele von uns reagieren in diesen Tagen auf das Reden Gottes auf eine ähnliche Weise. Wenn Gott uns zur Umkehr ruft, wenn er uns zur Buße ruft, dann haben wir dann auch unsere Antwort in unseren Herzen bereit, um uns davon irgendwie nicht beeindrucken zu lassen. Angenommen, heute würden oder morgen in unserer Gemeinde auch ein Bote, ein Malech hier aufstehen und würde uns Ähnliches sagen, als Gemeinde oder auch persönlich. Wie würden wir da reagieren, wenn er auf der Kanzel stehen würde und im Namen Gottes sagt, ihr habt Gott beraubt? Vielleicht würde er das etwas anders ausdrücken. Ihr alle seid Diebe und Räuber, die ihr hier sitzt. Oder ihr habt Gottes Namen verachtet. Mit anderen Worten, ihr seid Gottesverächter. Oder ihr habt Gott ermüdet. Oder man würde sagen, ihr seid Segenskiller. Wie würden wir dann reagieren? Ja, wahrscheinlich würde man einfach weghören, es gar nicht beachten, durch Gleichgültigkeit ignorieren. Oder wir würden es abfedern durch eine Rechtfertigung in unseren Herzen, vielleicht auch verbal. Wieso haben wir Gott ermüdet? Wir haben doch heute beim Abendmahl, so würden manche sagen, 4 Lieder gesungen, 3 Gebete gesprochen. Das machen wir jeden Sonntag. Ich hoffe, das ist bei uns allen so üblich. Oder eine Gebetsstunde, klar, da waren natürlich nur die Rentner zusammen, von 200 nur 20. Aber immerhin, das machen wir doch schon jahrzehntelang. Gott ermüden? Ihr habt Gott beraubt. Ja, wir haben doch eben noch 5 Euro in die Kollekte gelegt. Wieso haben wir Gott beraubt? Gottes Namen verachtet? Ja, wir sagen doch immer Herr Jesus in unseren Gebeten. Und haben meist dann auch am Auto hinten noch so einen Fisch drauf geklebt. Wieso verachten wir den Namen des Herrn? Oder gibt es ein heilsames Erschrecken, wie wir das auch hier in Kapitel 3 finden, wo Martin schon etwas darüber gesagt hat? Den Vers haben wir nicht gelesen, Vers 16, das ist etwa die Mitte von dem Kapitel. Da unterredeten sich die, die den Herrn fürchten, miteinander und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch war vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und welche seinen Namen achten. Ist das nicht großartig, dass hier eine kleine Gruppe ist von solchen, die stille stehen, die sich ansprechen lassen, sich gemeinsam vor Gott beugen und demütigen und die den Herrn fürchten und seinen Namen achten? Schenke der Herr, dass das bei dem einen oder anderen von uns der Fall sein möchte. Und wenn wir uns hier Malachi-Konferenz nennen, dann sollte es eigentlich ein Charakterzug von uns sein, dass wir uns wirklich unter dem Wort Gottes beugen und uns fragen, was der Herr mir in diesen Tagen und auch heute zu sagen gehabt, was unsere Ehen betrifft, aber auch jetzt, was unsere Finanzen betrifft. Das ist ja das Hauptkapitel hier. Also ein kurzer Überblick. Vers 1 bis 6, die Reaktion auf den Vers 17, ermüdende Fragen. Gott wird Gericht ausüben. Er kündigt das Gericht an als Antwort auf die Frage, wo ist der Gott des Gerichts? Warum schweigt Gott zu den Gräueltaten der Gottlosen? Und dann kündigt Gott den Boten an. Und wer von euch Musikfreund ist, der wird sich an Händel, den Messias, erinnern. Das sind ja genau die Verse, die auch in diesem Oratorium dann, ich glaube, in einer Arie gesungen werden. Und wer es gehört hat, der wird das so schnell auch nicht vergessen. Und da ist dann auch die Rede von dem Boten, der kommen wird. Und dieser Vers wird zitiert von unserem Herrn Jesus in Lukas 7, Vers 27 und wird auf den Johannes den Täufer bezogen, ganz eindeutig. Dann ist aber auch noch die Rede von dem Herrn. Es wird plötzlich zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Also der Herr selbst wird zu seinem Tempel kommen, der Herr des Bundes. Und das ist im Alten Testament der Jesus, wenn er in Menschengestalt erscheint als Engel des Herrn, der also Gott repräsentiert und gleichzeitig auch Gott ist. Zum ersten Mal ist er erschienen im Tempel in Lukas 2, Vers 22, nur ganz kurz in Erinnerung, nach seiner Beschneidung, um ihn Gott darzustellen, um ihn Gott zu weihen. Dann als Zwölfjähriger erscheint er wieder in diesem Tempel, während des Passafestes. Und dann zu Beginn seines Dienstes, in Johannes 2, Vers 13, dort hat er den Tempel gereinigt. Aber der Bote, der erste, der hier genannt wird, Johannes der Täufer, wurde geköpft und der Herr, der Engel des Bundes, wurde gekreuzigt. Und deswegen werden beide noch einmal erscheinen am Tag des Herrn. Der wird hier der Tag seines Kommens genannt, der Tag des Gerichtes über alle Gottlosen. Ein Tag der Läuterung der Kinder Levi. Und das ist der Überrest der Juden, die gerettet werden. Und die dann, so steht hier, ich sage es nur ganz kurz, in Gerechtigkeit Gott ihre Opfergaben bringen werden, die dem Herrn angenehm sind. Also es wird noch einmal eine Zeit kommen, wo die gläubigen, treuen Juden, die in der Drangsalszeit zum Herrn gefunden haben und Buße getan haben, dann auch im tausendjährigen Reich die Opfer bringen werden, wie in den Tagen der Vorzeit, Vers 4, dem Herrn opfern, so wie wir das Abendmahl feiern, als Erinnerung an das, was geschehen ist, so werden sie dann, soweit ich das verstanden habe und sicherlich die meisten von uns auch, dann auch die Opfer wieder darbringen, auch aus einer Erinnerung an das, was auf Golgatha geschehen ist. Und dann wird, wenn der Herr gekommen ist, wird er auch ein schneller Zeuge und ein sofortiger Richter sein. Und das ist auch in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Zwei Bibelzitate, Psalm 100, Vers 8, wer sich jetzt notieren möchte. Da lesen wir, dass jeden Morgen Gott alle Gottlosen des Landes vertilgen wird, alle ausrotten wird, die Frevel tun. Aus dem tausendjährigen Reich, da sind ja nicht nur Wiedergeborene drin, sondern in diesen tausend Jahren kommen viele zur Welt, die nicht wiedergeboren sind und die teilweise Frevel tun. Und jeden Morgen wird dann Gott diese Sünde richten. Er wird ein schneller Rächer sein. Wenn er hier säumt, wenn er hier zögert, die Zeit wird kommen, wo er ein schneller Zeuge, ein schneller Richter sein wird. Zweiter Beleg, Zephania 3, Vers 5. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Bitte? 101. Was habe ich gesagt? Psalm 101. Psalm 101? Habe ich eine andere? Das war die alte Felder. Du hast recht. Ich bitte um Verzeihung. Psalm 101, Vers 8. Ja. Danke. So, dann, das waren also die ersten Verse. Dann der zweite Teil, Vers 7 bis 12, ist dann ein deutlicher Ruf zur Umkehr, die Aufforderung, den Zehnten zu geben, das Hebopfer. mit der Verheißung, wie Gott die Fenster des Himmels öffnen wird. Und das werden wir dann gleich versuchen, noch ausführlich zu behandeln. Der dritte Teil, 13 bis 15, kommt eine ganz offene Kritik an den Herrn. Trotzige Worte, Vers 13. Es bringt nichts, dem Herrn zu dienen, würden wir sagen. Und den gottlosen Sündern geht es besser als uns. Der vierte Teil, ab Vers 16 bis zum Schluss, ist ein Trost für den treuen Überrest, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten, und zwar die Ankündigung der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird. Und dann haben wir auch diese interessanten Verse mit Heilung in ihren Flügeln, und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern. Also wir wohnen auf dem Land und wir erleben das in jedem Frühling, wenn die Kälber oder auch die Rinder nach einigen Monaten im Stall auf die Weide gebracht werden, was dann da los ist. Da hüpfen und springen die durch die Gegend, das ist also eine Augenweide, sage ich euch. Und das wird dann, erinnert dann immer an diesen schönen Vers. Dann wird auch unsere Freude sehr, sehr groß sein. Die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird. Und dann wird erinnert an das Gesetz des Mose, die beiden letzten Verse, und die Ankündigung von dem Elia, der kommen wird, vor dem Tag des Herrn. Tag des Herrn ist ja ein Begriff für viele Epochen. Einmal für das Kommen des Herrn, das zweite Kommen, dann aber auch für die ganze Zeit des tausendjährigen Reiches. Dann wird also Elia kommen, vor diesem Tag des Herrn, um die Herzen der Väter zu den Kindern und die Herzen der Kinder zu ihren Vätern zu wenden. Und hier müsste der Eberhard ein Seminar halten, was die Väter betrifft und ihre Verantwortung. Das wäre ganz, ganz wichtig, aber das können wir natürlich heute nicht mehr einbauen. Und so werden hier in den letzten Versen diese zwei großen Propheten des Alten Testamentes erwähnt, Mose und Elia, die dann 400 Jahre etwa mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung sind. Erinnert ihr euch? Ganz interessant. Und dort haben sie ja auch mit dem Herrn besprochen, wie sein Ausgang sein wird in Jerusalem. Und ihr Dienst wird also in Zukunft von den zwei Zeugen in Offenbarung 11 ausgeübt, die in Sacktuch gekleidet sind, erinnert an Elia. Die werden 3,5 Jahre in der Drangshauszeit wie Mose und Elia weissagen und Dinge tun, die genau Mose und auch Elia getan haben, nämlich den Himmel verschließen, Elia, mit Feuer ihre Feinde richten, sowohl Mose wie Elia, Wasser in Blut verwandeln, denken wir an die Wunder vor dem Pharao, und die Erde mit jeder Plage schlagen. Und sie werden dann getötet werden und nach 3,5 Tagen vor den Augen der Feinde in den Himmel entrückt werden. Also ein ganz spannendes Kapitel. Aber ihr Dienst, und ich betone noch einmal, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir das richtig verstehen, sind das natürlich zwei Personen wahrscheinlich. Es gibt Ausleger, die sagen, das sind zwei Personengruppen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Zwei Personen, die den Dienst des Mose und Elia tun. Also Elia wird nicht auferstehen und dann dort weissagen und Mose auch nicht, sondern genauso wie der Jesus von Johannes dem Täufer sagt, er ist der Elia, der kommen soll, so werden da auch zwei Männer da sein, die in der Kraft und auch in dem Dienst des Elia und Mose erkannt werden und weissagen werden. Aber ihr Dienst wird nicht nur darin bestehen, dass sie Gericht ausüben, sondern dass sie auch in dieser Zeit weissagen, ermutigen, erbauen, nämlich gerade die wenigen Juden, den gläubigen Überrest, und da werden sie auch die Herzen der Generationen verbinden. Das können wir natürlich auf uns sehr schön auch anwenden. Aber jetzt zu dem Hauptthema, prüft mich doch, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermach. Die Verse 7 bis 12. Gott hatte durch Malachi das Volk zur Umkehr gerufen, weil sie Gottes Satzungen, Gottes Gebote nicht beobachtet hatten. Sie waren ungehorsam. Ihre Frage, worin umkehren? Kein Bewusstsein von Schuld. Und dann wird Gott ganz konkret und sagt, ihr habt mich beraubt. Darf ein Mensch Gott berauben, dass er mich beraubt? Worin haben wir dich beraubt? Hä? Wovon redest du überhaupt? Dann sagt Gott, dadurch, dass ihr uns mir den Zehnten und die Hebopfer vorenthalten habt. Und die Verse danach, die zeigen, dass sie mit diesem Versäumnis, mit diesem Gottberauben nicht nur Gott beraubt haben, sondern letzten Endes sich selbst auch beraubt haben. Sie selbst sind ärmer geworden. Gott hat dem Fresser geboten, ihre ganze Ernte zu vernichten oder zu reduzieren. Und sie haben auch die Nationen beraubt, denen Israel ein Segen sein sollte. Das sind ganz praktische Hinweise natürlich auch für uns. Wenn wir also Dinge Gott vorenthalten, dann berauben wir Gott, in Anführungsstrichen. Wir schaden uns selbst und wir schaden auch unseren Mitmenschen, denen, die den Herrn nicht kennen. Denn wir sollen ihnen ein Segen sein, auch mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Also ein unwahrscheinlich aktuelles Thema für uns. Ich hoffe, dass in den verbleibenden paar Minuten uns das auch deutlich wird. Denn diese Verse zeigen auch, sind ein Spiegel für unsere heutige Zeit, für unsere geistliche Armut, für unsere mangelnde Zeugniskraft, für die fehlende Ausstrahlung unserer Gemeinden. Wir haben heute Morgen am Tisch gesessen und darüber nachgedacht und mehr oder weniger geseufzt und geweint über so manche Gemeinden, die wir in unserer Umgebung kennen und vielleicht auch unsere eigene Gemeinde. Wenn wir daran denken, welche Ausstrahlung sie hat auf andere, sind wir anziehend, können die Nationen uns glücklich preisen oder uns segnen, weil sie etwas von dem Segen durch uns mitbekommen, wird der Herr durch uns geehrt oder verunehrt. Und da geht es hier ganz konkret um unser, in Anführungsstrichen, Geld und Besitz, das uns nicht gehört, sondern von dem wir Verwalter sind, Treuhänder, anvertrauter Güter, die Gott uns anvertraut. Er hat uns einmal Gaben gegeben, Fähigkeiten gegeben und er hat uns auch teilweise materielle Dinge übergeben zu treuen Händen. Wir werden Rechenschaft dafür ablegen und vor dem Herrn dafür gerade stehen müssen. Und deswegen hier dieses Thema der Zehnte und das Hebopfer. Ein sehr unbeliebtes Thema. Über Geld spricht man nicht. Das ist ein Sprichwort nicht nur in der Welt. Es ist auch ein ausgeklammertes Thema in unserer Verkündigung, obwohl der Jesus in den Evangelien mehr über Geld als über Himmel und Hölle gesprochen hat. Das kann man also nachlesen hier in diesem dicken Buch. Und der hat ausgerechnet, dass 15% aller seiner Worte über dieses Thema gesprochen wurden. Geld, Umgang mit Geld, Besitz. Und damit betreten wir ein Minenfeld, denn der Abgott Mammon, das ist ja ein Deckname des Teufels, wird sein erobertes Gebiet nicht so kampflos aufgeben. Auch nicht, wenn wir jetzt noch ein paar Minuten über dieses Thema nachdenken und wahrscheinlich auch viele Ohren sich automatisch verschließen oder man Ausreden hat oder sich schon von vornherein vor diesen Fragen schützen möchte. Ich möchte kurz etwas sagen über die Bedeutung des Zehnten im Alten Testament und über die typologische Bedeutung für uns. Die erste Erwähnung des Zehnten, das wissen wahrscheinlich die meisten, finden wir nicht in den Gesetzbüchern, sondern in 1. Mose Kapitel 14, lange vor dem Gesetz, nachdem der Melchisedek als König und Priester dem Abraham begegnet ist und ihn segnet und Abraham aufgrund dieser Begegnung des Segens von allem ihm den Zehnten gibt. Da haben wir zum ersten Mal den Zehnten in der Bibel. Das zweite Mal finden wir das im Leben von Jakob. Als er diesen Traum hatte, da verspricht er Gott auch, den Zehnten zu geben. Was wollte Abraham mit dieser Geste deutlich machen, als er Melchisedek den Zehnten von allem gab? Er anerkannte Melchisedek als seinen König, als seinen Priester, von dem alles kommt und dem alles gehört. Wir wissen ja aus Hebräer 7, dass Melchisedek ein Bild ist von unserem Herrn Jesus als König und auch als unser hoher Priester. Und das hat Abraham in diesem Mann erkannt und ihn damit als seinen König, dem alles gehört, anerkannt. Oder denken wir an David in seinem Gebet, der das auch ausdrückt. Das hat jetzt nichts mit dem Zehnten zu tun, aber der sagt, als er das ganze Material für den Bau des Tempels zusammengesucht hat, den Salomo dann später bauen sollte, da betet er von dir, als er die ganze Menge sieht, an Gold und Silber und Holz und Eisen und was nicht alle, von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Also er sagt nicht, aus meinem Schatz Vorräten aus dem Schatzhaus des Königs oder was auch immer, haben wir alles bezahlt. Und dafür danken wir dir. Nein, aus deiner Hand haben wir dir gegeben. David hatte so ein Bewusstsein davon, dass alles, was er hatte, ihm anvertraut wurde. Es gehörte ihm nicht. Und deswegen ist das so ganz selbstverständlich. Von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Und so glaube ich, dass man sagen kann, dass der Zehnte im Alten Testament und damit auch die typologische Bedeutung, jetzt geht es bei uns nicht um den Zehnten, aber unsere Abgaben die praktische Anerkennung der Herrschaft Jesu in unserem Leben ist. Und der Herrschaft Gottes in unserem Leben ist. Und damit auch über unsere Brieftasche, über unsere Bankkonten, über unser Haus, Auto, was wir alles so haben. Der Zehnte damals war das deutliche Zeichen dafür, dass man nicht Besitzer ist, sondern Verwalter anvertrauter Güter sind. Der Zehnte damals, wie heute, ist der Indikator für unseren Herzenszustand, der deutlich macht, wie es um unseren Gehorsam aussieht, unsere Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und ich möchte wirklich in aller Deutlichkeit davor warnen und zu sagen, warnen und sagen, sei vorsichtig, den Namen unseres Herrn Jesus als Herrn zu betonen, wenn du ihm den Zehnten in Anführungsstrichen vorenthältst. Ist er wirklich dein Herr? Ein kurzer Blick auf die Abgabegesetze des Alten Testamentes. Das ist ein riesiges Kapitel. Ich weiß auch nicht, ob ich das alles richtig verstanden habe. Ich habe mich stundenlang damit versucht, auseinanderzusetzen. Ist gar nicht so einfach. Da gibt es so viele Vorschriften. Man kann die gar nicht alle so sortieren. Aber ich nehme an, dass es im Groben einigermaßen stimmt. Damals gab es auch so etwas wie einen Fiskalpakt, über den man heute streitet. Und zwar mussten also einmal die Israeliten damals den Zehnten von aller Frucht des Erdbodens geben, also Gemüse und Obst, und vom Rind und Kleinvieh. Und das sollten sie zur Stiftshütte oder zum Tempel später bringen. Und das war bestimmt für die Leviten, für die Diener im Tempel oder in der Stiftshütte. Wer sich das aufschreiben möchte, 5. Mose 14, Vers 22 bis 27, 4. Mose 18, Vers 21, das war dann für die Leviten bestimmt. Also, damals die Leviten, die also, wir würden sagen, vollzeitig dienten, die mussten keinen Spenderkreis sammeln um sich herum, um zu überleben. Und die mussten sich auch nicht an der Missionsgesellschaft anschließen. Die brauchen auch keine Bettelbriefe rumschicken. Ich finde es abscheulich, dass das in unseren Kreisen auch immer mehr Mode macht, dass man Statistiken veröffentlicht, was im Vergleich zum letzten Jahr noch nicht eingegangen ist und so weiter und Druck ausübt, auf die Geschwister doch mehr zu zahlen. Nein, die Leviten wurden von Gott versorgt und er hatte dem Volk Israel Gebote gegeben, den Zehnten von all euren Einkommen, was aus dem Erdboden wächst und was an Vieh da ist. Vieh musste unter dem Stab hergehen, das heißt, musste abgezählt werden. Der Hirte hielt seinen Stab hin, die ganze Herde vorbei und jedes Zehnte, egal wie das aussah, wurde aussortiert und das gehörte dem Herrn. Nur, was macht jetzt der Levit, wenn die Israeliten dem nicht nachkommen? Das finden wir in Nehemia beschrieben, ihr kennt auch die Geschichten da. Ja, was blieb denn übrig? Haben die dann Mahnbriefe geschrieben? Oder Spendenaufrufe gehalten? Oder haben die dann Predigten gehalten über den Zehnten? Nein, die sind dann aufs Feld gegangen und fingen wieder an zu arbeiten, mussten den Dienst im Haus Gottes vernachlässigen. Das war die große Schuld, die die Leviten dann auf sich geladen haben. Aber eine Folge der Untreue des Volkes Gottes. Und ich denke, das sind Prinzipien, die sollen wir uns heute auch wieder bewusst machen. Wir sind dafür verantwortlich, dass unsere Brüder und Schwestern, die ihre ganze Zeit aktiv im Dienst des Herrn einsetzen und auf ihren irdischen Beruf verzichten, dass wir sie versorgen. Das ist eine Aufforderung. Aber wenn jetzt das Geld nicht mehr kommt, was machst du dann? Ja, dann steht man natürlich in einer Glaubensprobe. Vertrauen wir auf den Herrn, dass er für uns sorgt? Beten wir zu ihm? Gehen wir ins Gebet? Herr, warum ist das so? Vielleicht muss ich wieder halbtags arbeiten, vielleicht auch wieder 8 Stunden am Tag und dann über die übrige Zeit dann dem Herrn dienen, so wie er mir das gesagt hat. Das muss jeder für sich von dem Herrn abmachen. Aber ich möchte euch wirklich herzlich bitten, weil unter uns ja auch manche sind, die mit dieser Frage doch sehr beschäftigt sind. Stellen wir den Herrn auf die Probe. Das kommt ja jetzt gleich in diesem Versen. Gott möchte, dass wir ihn prüfen. Das war nur ein kleiner Ausflug in unsere Gegenwart. Ja, das war also der 10. Bei den Juden war es dann auch so, wenn die einen weiten Weg hatten zum Tempel, was weiß ich, wenn die in Jericho wohnten, war es natürlich auch schwierig, weil es der Starkberg aufging, aber wenn sie in Beerseba wohnten oder dann war es ein weiter Weg, da konnten sie dann nicht mit ihren Tieren dann zum Tempel laufen oder mit ihren ganzen Früchten. Sie konnten das lösen. Das bedeutet, den entsprechenden Betrag, den das Gemüse und Obst und Vieh und so weiter, Kleinvieh, wert war, konnten sie in einen Beutel packen und dann zum Tempel gehen. Und dort gab es dann Möglichkeit, um für diesen Betrag dann dort an Ort und Stelle Rinder und Obst und Gemüse und alles Mögliche zu kaufen. Dann sollte man sich vor dem Herrn freuen und das alles teilen, auch mit den Leviten, mit den Priestern und mit allem Volk. Oder ich denke, man konnte auch das Geld dann abgeben. Allerdings finden wir da eine interessante Vorschrift, und die zeigt auch, wie Gott unser Herzen kennt. Wenn man löst, muss man 20% mehr von dem geschätzten Betrag draufzahlen. Weil wahrscheinlich der Herr wusste, dass wir im Rechnen sehr gut sind und zu unserem Vorteil rechnen. Dem wollte er dann vorbeugen. Das kann man nachlesen in 3. Mose 27, Vers 31. Das war eine schöne Entdeckung, die ich gemacht habe. Das wusste ich vorher gar nicht. Vor einer Woche wusste ich es noch nicht. So konnte man also dann seine Schuld begleichen Gott gegenüber. Interessant ist dann auch, wenn jetzt die Leviten den 10. kriegten, das konnte unter Umständen ja sehr viel sein, dann mussten sie von dem, was sie bekamen, auch ein 1/10 abgeben für die Priester. Also auch die, die vollzeitig dem Herrn dienen, sind verantwortlich von dem, was sie bekommen, auch wiederum einen bestimmten Betrag als Zeichen, dass sie dem Herrn dienen und dass sie ihm alles schuldig sind und ihm auch alles verdanken, abgeben. Das wurde auch Hebopfer genannt. Ein Hebopfer, das man abhebt von den Gaben, die sie bekommen haben, für den Herrn. Und das kam dann zu den Priestern oder, wenn es sehr viel war, in die Schatzkammern des Tempels. Da gab es so Zellen, Vorratszellen, wo das teilweise aufgehäuft wurde. Das ist ganz bewegend zu lesen im Leben von Hiskia, dass da so viel einkam, dass man gar nicht das unterbringen konnte. Das war also eine Erweckungszeit. Und Erweckungszeiten erkennt man ja immer daran, ja, dass auch wirklich die Portemonnaies und der Besitz wechselt, beziehungsweise in den Dienst Gottes gestellt wird. Das ist also sehr, sehr interessant. Aber damit nicht genug. Alle 3 Jahre gab es einen extra 10. Ich nehme an, einen Zusatz-10. Am Ende des Jahres. Und der musste dann nicht zum Tempel gebracht werden, sondern in den Toren, da wo man wohnt. Also, du wohnst in Jericho, da musst du zu alle 3 Jahre den 10. von allem am Ort abgeben. Da wohnten ja auch ein paar Leviten, die gerade frei hatten, nur Urlaub hatten oder nicht im Dienst waren. Die brauchten ja auch keine Überstunden machen. Es waren so viele Leviten da, dass sie wirklich auch freie Zeit hatten. Und dieser 10., der extra 10., der war für die Leviten, für die Witwen und für die Waisen und auch für den Fremdling. Für die Asylsucher, würden wir heute sagen. Also eine Art Sozialabgabe, kann man auch nachlesen, 5. Mose 14, Vers 28 und 29. Und das wird in 5. Mose 26 das Heilige genannt. Ganz interessant. Also der Jude musste ja dann auch zu Gott kommen und musste ihm bekennen, was seine Vergangenheit betrifft. Aramäer, mein Vater und so weiter und gerettet worden und so weiter. Und jetzt stehe ich hier vor dir und bringe dir etwas. Und ich habe das Heilige aus meinem Haus entfernt. Das heißt, das, was Gott gehört, habe ich ihm gegeben. Also ich bin frei von Schuld. Und dann konnte er am Schluss beten, ganz bewegend: Blicke herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel. 5. Mose 26, Vers 15. Also am Ende dieser Vorschrift, wie ein Israelit sich benehmen sollte, dann sollte er dieses Gebet sprechen. Ist das nicht schön? Blicke herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel. Segne dein Volk Israel. Liebe Geschwister, Warum segnet Gott unsere Gemeinden so wenig? Eine dritte Vorschrift. Als Erstgeborene, männliche an Menschen und Vieh, soll dem Herrn gehören. 2. Mose 13, Vers 1. Und das musste natürlich auch gelöst werden, denn Gott wollte nicht, dass die männlichen Kinder, die geboren werden, getötet werden, sondern sie sollen gelöst werden. Da muss dann ein Tier für geopfert werden oder auch teilweise Geld für gegeben werden. Alle Erstlinge der Frucht des Erdbodens gehörten dem Herrn, mussten in einem Korb zum Tempel gebracht werden. 5. Mose 26, Vers 1 bis 11, habe ich eben schon die Stelle erwähnt. Und das ist praktisch das Erste und das Beste im Frühjahr, was man erntet, dass man das Gott gibt. Und das ist, meine ich, auch eine ganz wichtige geistliche Lektion für uns. Das, was man am liebsten behält, da gehört Glauben zu, das zu geben. Denn wir haben ja noch nicht mehr geerntet. Ist das Erste, was jetzt kommt. Und das sollen wir dem Herrn geben. Ist das nicht ein Risiko? Werden wir dann selbst satt werden, wenn wir das aus dem Herrn geben? Gott sei Dank sitzen ja auch ein paar junge Männer und Frauen hier unter 30 noch, die sich vielleicht auch die Frage stellen, das Beste meines Lebens, die Jugendzeit, wo die Kräfte da sind, intellektuell und körpermäßig, dem Herrn weihen? Können wir das nicht, wenn wir 65 sind? Und wie viele mögen hier sitzen, die erst im späteren Alter sich entschlossen haben, dem Herrn zu dienen? Aber wie schön, wenn junge Brüder und Schwestern hier sind, die auf Karriere verzichten, um dem Herrn das Beste ihres Lebens an Kraft zu geben. Daran erinnert dieses Gebot, die Erstlinge dem Herrn zu weihen. Sprüche 3, Vers 9, den Vers kennen wir alle gut. Ehre den Herrn von deinem Vermögen, von den Erstlingen all deines Ertrags. Und dann die Verheißung, so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Fässer werden von Most überfließen. Überfließende Freude im Bild gesprochen. Geistliche Kraft wird da sein, wenn du hier Gott vertraust. Trachte zuerst nach Gottes Reich, wir haben es eben gesungen. Ist das nur ein Lied? Wie gehen wir damit um? Zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Hier sitzen zwei Studenten unter uns. Inwieweit betrifft dieses Thema auch dein Leben? Wofür setze ich meine Zeit, meine Intelligenz ein? Natürlich, wir sollen lernen, wir sollen einen vernünftigen Beruf erlernen, damit wir unsere Familie ernähren können, damit wir Erfahrungen machen können im Alltag, bodenständig bleiben. Das bleibt alles wahr. Aber es geht darum, wer hat Priorität in unserem Leben? Ich fand das so schön, dass Ebert eben erzählte von eurer Verlobung. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, aber den Herrn liebe ich noch mehr. Ich könnte euch erzählen, dass meine Frau und ich, wir haben uns am Friedhof in der Nähe von dem Grab von Wilhelm Busch verlobt. Es war zumindest für meine Frau kein erhebendes Erlebnis. Die hatte sich das wahrscheinlich etwas romantischer vorgestellt. Gut, wir waren damals, ich war 21 oder 22, Ulla war 18, 19 Jahre alt. Wir waren jung, aber wir wollten damit deutlich machen, unser Leben gehört dem Herrn angesichts des Todes. Wer weiß, ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal 66 Jahre alt werde. Sterben wir früh, aber wir möchten doch das Beste unseres Lebens dem Herrn geben. Mit all den Kanten und Ecken und Versagen. Ich glaube doch, dass wir das aufrichtig sagen können. Das war unser echter Wunsch. Ob das dann immer verwirklicht wurde in meinem Leben, das bezweifle ich. Aber wie schön ist das doch, wenn junge Geschwister da sind und junge Eheleute da sind, die Gott hier auf die Probe stellen. Stehst du wirklich zu deinem Wort? Die Speicher werden überfließen, die Fässer von Most überfließen. Dann haben wir noch ein Hebopfer als Pflichtopfer im 2. Mose 30, Vers 13. Und zwar jedes Mal, wenn das Volk Israel gemustert wurde, da wurden natürlich komischerweise nur die Männer gezählt, alle über 20 Jahre alt waren, da mussten ein halber Säckel Silber, 2 Tagelöhne, gezahlt werden. Und das war für den Unterhalt des Tempels, also Renovierungskosten und so weiter und so weiter. Im Neuen Testament waren das die Tempelsteuer, Matthäus 17, Vers 24, die Doppeldrachme, die der Herr Jesus dann auch gezahlt hat. Das wird auch Sühnegeld genannt. Dann gab es noch freiwillige Gaben in unbegrenzter Höhe. Und 3-mal pro Jahr sollten alle Männer vor Gott, also im Tempel, erscheinen, und zwar nicht leer. Ihr sollt nicht leer vor mir erscheinen, sondern nach Ertrag, nach Vermögen sollten Sie was mitbringen. So, die Ausleger, die haben das mal versucht zusammenzurechnen und die kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Einige sagen, 23% aller Einkünfte wurden dem Herrn gegeben, sollten dem Herrn gegeben werden. Andere sind da, die sagen 30%. So war das im Alten Testament. Und immer wieder stand damit eine Verheißung, damit der Herr dich segne in allem Werk deiner Hände. 5. Mose 14, 29. Oder, wie wir gelesen haben, damit deine Speicher sich füllen mit Überfluss, deine Fässer vom Most überfließen. Nochmal Sprüche 3, Vers 10. Ja, dann noch ganz kurz, die Uhr mahnt mich, zum Ende zu kommen, aber ich möchte noch ein paar Sachen loswerden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Zurück zu Malachi 3, Vers 10. Bringt dem ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf das Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher an, ob ich euch nicht Fenster des Himmels auftun, euch Segen ausgießen werde, bis zum Übermaß. Also, Gott beim Wort nehmen, prüft mich doch. Er möchte Segen ausgießen bis zum Übermaß und er wartet auf eine Gelegenheit, dich zu segnen. Ich denke gerne an 2. Korinther 16, Vers 9, das ist einer der wenigen Bibelverse, die ich auswendig kenne, wo wir lesen, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen auf Gott ausgerichtet sind, die ihm vertrauen. Also Gott wird hier dargestellt als einer, der die ganze Erde durchläuft. Gibt es da irgendeinen Bruder, eine Schwester, einen Christen, deren Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist, an denen werde ich mich mächtig erweisen. Gott wartet darauf, dass er Segen ausgießen kann. Ihr kennt die Geschichte Jesaja 7, Vers 10, wo Gott zu dem König Ahas, der Vater von Hiskia, sagt, fordere doch ein Zeichen von mir, oben im Himmel und auf der Erde. Nur fordere doch endlich mal was von mir, stell dich mal auf die Probe. Und der Ahas war so fromm wie wir auch. Ich will dich nicht versuchen, kommt überhaupt nicht in Frage. Wie könnte ich so etwas tun? Und Gott antwortet darauf, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch Gott ermüdet? Wir können Gott ermüden. Er möchte die Fenster des Himmels öffnen. Die finden wir, glaube ich, dreimal in der Bibel. Denken wir an Elisa in der Hungersnot, wo auch dieser Hauptmann sagt, ja, wenn Gott die Fenster des Himmels öffnen würde und Weizen regnen würde, würden wir alle satt werden können. Oder denken wir an Noah, wo die Fenster des Himmels sich öffnen. Und hier diese Bibelstelle. Also ein unbegrenzter Segen oder auch Gericht Gottes kann dann auf uns herabkommen. Gott möchte, dass wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Und wir ermüden ihn durch Unglauben. Und weil damals das Volk das so getan hat, durch Unglauben ihn ermüdet, deshalb steht dann in den nächsten Versen, Vers 11, muss Gott richten. Und zwar, da hat er dann den Fresser geschickt, wahrscheinlich irgendeine Heuschreckenart, die den ganzen Nachwuchs und die Ernte dann gefressen hat, sodass kaum etwas übrig geblieben ist. Der Segen ist eingeschränkt oder wird verhindert. Gott möchte gerne uns geistlichen Reichtum in Fülle geben. Wie können wir das jetzt ganz praktisch für unseren Alltag umsetzen? Was können wir lernen? Welche geistlichen Lektionen nehmen wir mit? Ich möchte noch einmal daran erinnern. Als Christen sind wir im Neuen Testament nicht als Besitzer, sondern als Verwalter erwähnt. Wir sind Sklaven, teuer erkauft. Wir gehören nicht uns selbst, 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Eine ganz starke Ermahnung des Apostels oder des Herrn durch den Apostel. Unser Körper, unser Leben, unser Leib gehört uns nicht. Wir sind Erkaufte. John MacArthur hat in dem schönen Buch Sklave Christi deutlich gemacht, dass die Sklaven im ersten Jahrhundert gar nicht so unseren Vorstellungen entsprechen. Denn das waren oft gar keine armen Säcke, die da in Ketten verhungerten oder so, sondern je nachdem, welchen Herrn sie hatten, ging es ihnen gut. Die hatten ein Dach über den Kopf, dafür sorgte der Herr. Sie hatten immer was zu essen, sie konnten Verwalter sein, sie konnten sogar in hohe Regierungsämter kommen, sie konnten Staatsanwälte sein, Juristen sein, alles Mögliche, aber ihnen gehörte natürlich nichts. Aber sie traten durchaus gut gekleidet und wohlgenährt auf, weil ihr Herr dafür sorgte. Das war seine Pflicht. Und wir dienen einem guten Herrn. Und der möchte bestimmt nicht, dass wir wie Asketen rumlaufen. Das ist nicht die Weise Gottes. Er hat uns einen Überfluss in der Natur geschenkt und gezeigt. Aber er hat uns verheißen, Nahrung, Bedeckung, dafür haben wir gesungen, trachtet sehr an das Gottesreich, seht die Vögel, seht die Lilien euch an, Kleidung und Nahrung ist da. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, Bedeckung haben, so sagt er, dann soll uns dran genügen lassen. Zur Bedeckung gehört nicht nur ein Hut, sicherlich auch ein Zelt oder ein Haus, vielleicht sogar eine Villa, wenn du die anderen zur Verfügung stellst. Das überlässt Gott deinem Gewissen. Es gab solche, die haben ihre Häuser verkauft, ihr habt gut aufgelöst, denken wir an Charles Studd und andere Brüder. Andere haben das behalten, weil sie darin ihren Auftrag sahen, um andere Menschen, die es nicht so gut hatten, einzuladen und mit ihnen ihren Wohlstand in Anführungsstrichen zu teilen. Das macht ganz verschieden aussehen. Nur eins ist klar, wir sind keine Besitzer, wir können nicht darüber verfügen, sondern wir sind Verwalter. Und das ist die Lektion des Neuen Testamentes ganz eindeutig. Und als Sklaven, als Verwalter, da dürfen wir auch nicht fragen, ja, muss ich jetzt einen Zehnten geben oder 20 oder 23 oder 30%, sondern was darf ich für mich behalten? Womit kann ich vor Gott gerade stehen, wenn ich etwas in meine Tasche stecke, ohne dass ich was veruntreue? Ist ein Problem, je nachdem, wie du geübt, geschult, geprägt bist. Kaufe ich meinen Kaffee hier in der Cafeteria um 3 Uhr oder um zwischen 1 und 2 in der günstigen Stunde, Happy Hour, du kriegst einen Kaffee für 1,50, sonst hast du, glaube ich, 2,50 oder 3 Euro, was weiß ich dafür. Je nachdem, wie man ja den Herrn kennt und verstanden hat, wird man darauf reagieren. Da geht es nicht um Gesetzlichkeit, sondern um Verantwortung vor dem Herrn. Was für ein Auto kaufe ich? Wenn ich den Herrn repräsentiere, kaufe ich mir dann Mercedes oder BMW oder ein Auto des Volkes. Da muss jetzt nicht. Ja, das ist ernst gemeint, Leute. Und ich möchte keinen Druck ausüben, aber wir sind Verwalter. Man muss bestimmt nicht in meinem Fiat dann darum gurken, das muss nicht sein. Aber die Frage ist, wen repräsentieren wir, auf welche Weise? Kleidung, Urlaub, Zeit. Gott gönnt uns Zeit. Das finden wir im Alten Testament, im Neuen Testament unbedingt wichtig. Wir brauchen Zeiten der Spannung, der Entspannung. Und wir haben viele Brüder, die pfeifen aus dem letzten Loch, die sollten Urlaub machen. Das gönnt der Herr uns sicher. Gar kein Problem. Aber in Verantwortung von dem Herrn. Herr, was ist dein Wille? Was darf ich tun? Was ist richtig zu tun? Freie Zeit. Ich habe gestern in meinem Tagebuch nachgeguckt, am 14.02., 2012 in diesem Jahr rief mich ein Freund an aus Köln, der sagte mir, er hat 9 Jahre lang einen Fernseher gehabt und er hat ausgerechnet, er hat 20.000 Stunden vor dem Fernseher in diesen 9 Jahren verbracht. Und dann hat er Dinge endgültig aus dem Haus geschmissen und entfernt. Weg damit, sagt er mir. 20.000 Stunden vor dem Fernseher. Ist ein Fernseher verboten? Natürlich nicht. Aber die Frage ist, was machst du damit? Ja, es gibt sehr schöne Beispiele dafür. Und deswegen möchte ich auch dieses Buch nochmal lieb machen. John Wesley ist einer davon. Der hatte auch ein Haus. Der war unterwegs. Und da kommt plötzlich einer seiner Freunde ihm nachgeritten, atemringend, und sagt ihm, Wesley, John, ich habe eine schreckliche Nachricht für dich. Dein Haus ist abgebrannt. Er sagt, Wesley, das stimmt nicht. Nicht mein Haus ist abgebrannt, sondern das Haus des Herrn ist abgebrannt und ich habe eine Verantwortung weniger. Das bin ich los. Da brauche ich nicht mehr für zu sorgen. Der hat es mir genommen. Preis den Herrn. Brauche nicht zur Versicherung zu laufen und mich mit denen rumschlagen und so weiter. Dieser Mann, auch wenn seine Theologie ich zumindest nicht so ganz übereinstimme, aber sein Leben ist für mich ein ganz großartiges Vorbild, wie er damit umgegangen ist. Das möchte ich euch einmal hier aus diesem Buch vorlesen. Er hat arme Leute kennengelernt in seinem Dienst. Er war ja wie ein Gott hingegebener Mann. Und dann hat er seine Ausgaben beschränkt, damit er mehr Geld hatte, das er den Armen geben könnte. Er berichtet, dass in einem Jahr sein Einkommen 30 Pfund und seine Ausgaben für den Lebensunterhalt 28 Pfund betrugen, um der 2 Pfund weggeben konnte. Im folgenden Jahr hatte sich sein Einkommen verdoppelt und er lebte immer noch von 28 Pfund und gab 32 weg. Im dritten Jahr stieg sein Einkommen um 90 Pfund. Er lebte wieder von 28 Pfund und gab 62 Pfund weg. Im vierten Jahr verdiente er 120 Pfund, lebte wieder von 28 Pfund, gab 92 Pfund den Armen. Wesley predigte, dass Christen nicht nur den Zehnten geben sollten, sondern auch alle überschüssigen Einnahmen, nach denen die Familie versorgt und die Gläubiger zufriedengestellt waren. Und so weiter. Ich mache es kurz. Er lebte einfach, gab sein Überschüssgeld weg. In einem Jahr lag sein Einkommen knapp über 1400 Pfund. Er gab bis auf 30 Pfund alles weg. Er hatte Angst davor, sich auf der Erde Schätze zu sammeln. Darum ging das Geld in wohltätige Zwecke, sobald es verdient war. Als er 1971 starb, war das einzige Geld, das er in seinem Testament erwähnte, das Sammelsorium an Münzen, die man in seinen Taschen und Schubladen fand. Das meiste 30.000 Pfund, die er in seinem Leben verdient hatte, hat er weggegeben. Wesley sagte, ich kann es nicht verhindern, meine Bücher zurückzulassen, wenn Gott mich heimruft, also der las auch sehr gerne, aber in jeder anderen Hinsicht werden meine eigenen Hände meine Testamentsvollstrecker sein. Ist das nicht schön? Meine eigenen Hände werden meine Testamentsvollstrecker sein. Das will ich zu Lebzeiten alles verteilt haben. Die Bücher, naja, möge der Herr mir verzeihen, wenn ich sie bis am Lebensende behalte. Das kann ich gut verstehen. Wesley hat geschrieben an seiner Tagebücher, Geld bleibt nie bei mir. Es würde mich verbrennen, wenn es bliebe. Ich werfe es so schnell wie möglich von mir, damit es nicht den Weg in mein Herz findet. Ein schöner Satz, oder? Anthony Groves, das Glück eines abhängigen Lebens, kam mit 21 Jahren zum Glauben. Zahnarzt, war damals ein sehr erklecklicher Beruf, wie heute auch. Wohnte in einer schönen Villa, hatte Angestellte. Seine Frau kam dann auch zum Glauben. Ja, sie lasen die Bibel und entdeckten den Zehnten. Und da war ihnen klar, ja, den müssen wir geben. Zehnten von allem Einkommen, das fiel ihnen nicht sehr schwer. Allerdings der Anthony selbst, mit dem Tag seiner Bekehrung wusste er, mein Leben sollte dem Herrn in der Mission gehören. Aber seine Frau konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Sie war den Reichtum, Luxus gewohnt und sagte nein. Aber dann lasen sie gemeinsam die Bibel, machten stille Zeit, auch zusammen. Und dann wurde ihnen beiden klar, Zehntel von unserem vielen Geld ist reichlich wenig. Wir müssen ein Viertel abgeben, 25%. Dann war der Anthony so weise und hat das Geld in die Hände seiner Frau gelegt. Sie sollte es an die Armen verteilen. Das war natürlich eine gute Therapie. Denn bisher hatte diese edle Frau überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Armen oder mit Asozialen. Die musste sich jetzt auf die Socken machen und in die Armenviertel gehen und lernte eine ganz andere Welt kennen. Das war eine gute Kur. War auch sehr weise von dem Anthony, auch wenn er erst 22 Jahre alt war. Das war schon eindrücklich. Und dann wurde ihnen klar, tja, der Herr muss mehr haben. Irgendwann wussten sie, der Herr muss alles haben. Dann haben sie alles weggegeben und waren bereit, dann in die Mission zu gehen. Ich würde auch gerne den Rest der Geschichte noch erzählen, aber die Zeit ist um. Aber dann bekam er kurz bevor er ausreiste mit seiner Frau nach Bagdad eine Nachricht, dass der Schwiegervater, der Vater von der Frau, gestorben ist und der hat einen großen Geldbetrag hinterlassen für sie. Und da schreibt er an einem Freund, der Anthony Groves, der Tod meines Schwiegervaters vor etwa 3 Wochen hat unseren Weg in mancher Hinsicht sehr erleichtert. Er hat aber auch etwas von jenem tödlichen Verderber des menschlichen Herzens, dem Geld, in unseren Weg gelegt, unter Umständen, die nicht in unserer Hand liegen. Bete für uns, damit wir mit jedem Heller dieses Geldes ihn verherrlichen können. Dann haben sie alles verschenkt. Und kurz bevor sie ausreisten, hat er dieses Büchlein geschrieben, Das Glück eines abhängigen Lebens, worin er alle Argumente aus der Bibel zusammengestellt hat, die Mut machen, von Gott abhängig zu leben. Und wie man eigentlich auch seinen Kindern nur damit das Beste vererben kann, das Vorbild von Eltern, die von Gott abhängig leben. Sehr herausfordernd, ein bisschen ältere Sprache, aber außerordentlich wertvoll für 2,50 und wer kein Geld mehr hat, wer schon alles weggegeben hat, können euch auch dann so mitnehmen. Ja, ich muss Schluss machen. Ich hätte noch einiges zu erzählen, aber vielleicht der Aufruf prüft mich doch. Und die Erinnerung, Gott möchte geistlichen Reichtum bis zum Übermaß schenken. Also kein Wohlstandsevangelium, sondern Fenster des Himmels, damit wir ein Segen sein können für andere, auch ein Segen für die ungläubige Welt, wie das ja auch den Juden gesagt hat, damit auch die Nationen ihre Freude an euch haben und durch euch gesegnet werden. Das wird einmal kommen. Aber wie schön wäre das, wenn das jetzt schon in unserer Zeit wäre. Als Bak Sink vor 12 Jahren heimging, im Alter von, was weiß ich, 99 Jahren, wie alt er geworden ist, da folgten 250.000 Leute dem Sarg zur Beerdigung. Die ganze Stadt Hyderabad stand Kopf. Da wurde ein Mann beerdigt, der dem Herrn gedient hatte, auf allen Reichtum seiner Eltern verzichtet hat, die waren Unternehmer. Er hatte kein Haus, nur ein kleines Zimmerchen, 3x3 Quadratmeter, das er meist mit anderen geteilt hat. Er hatte kein Auto, dann nimmt er sein Fahrrad. Er hatte kein Bankkonto, ich weiß nicht, ob er ein Portemonnaie hatte. Er hat alles dem Herrn hingegeben. Er hatte über 60 Jahre lang seinem Herrn treu gedient. Der Herr wurde geehrt und gepriesen, indem diese gewaltige Zahl von Gläubigen durch ihr Zeugnis und die Verkündigung des Evangeliums die ganze Stadt in Bewegung versetzte. Es war gewaltig. Die Menschen kletterten auf Bäume, fanden sich auf Balkonen und Dächern entlang der 3 Kilometer langen Straße, um einen Blick auf den Sarg von Bak Sink zu werfen. Was hat er hinterlassen? Ein Vorbild. Wir haben ihn noch kennengelernt in den 70er, 80er Jahren. Wie schön, wenn wir solche Vorbilder würden, die anderen Mut machen, Gott auf die Probe zu stellen, ob er heute noch zu seinen Verheißungen steht. Früher haben wir ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob ich den Text noch genau zusammenkriege. Du kannst mich korrigieren. Du hast das nämlich mitgesungen, Martin. Da heißt es in der zweiten oder letzten Strophe, in der ersten Strophe handelt es davon, dass man die Jugendjahre dem Herrn geben sollte. Und dann endet das Lied so etwa in den Worten: O gebt ihm nicht die leeren Reste der Kraft, an der die Lust gezehrt. Von allem gebt ihm nur das Beste, ehe dass die Sünde es verheert. So ähnlich haben wir das gesungen in jungen Jahren. Gebt ihm nicht die leeren Reste der Kraft, an der die Lust gezehrt hat, sondern lasst uns gegenseitig Mut machen, von allem ihm das Beste zu geben, die besten Jahre unseres Lebens, das, was Gott uns anvertraut, zu seiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen. Jetzt habe ich überzogen, ich bitte um Verzeihung und danke euch herzlich für eure Geduld und wünsche euch einen sehr guten Appetit. Und jetzt kriegen wir noch ein Schlusswort zu hören, ne?